Ja, hallo Ria, grüß dich.
Hallo Devaseti.
Ja, danke, dass ich dich interviewen kann. Meine erste Frage, jetzt TV ist ja irgendwie ausgerichtet auf Advaita und Satsang und Non-Dualität und da geht es meistens dabei um Erleuchtung, um Erwachen, um Leben ohne identifiziert sein mit der Person. Ja, was kannst du dazu sagen? Was hat Erleuchtung in deinem Leben? Was für einen Stellenwert nimmt es ein? Oder gebrauchst du den Begriff gar nicht? Oder ja, was kannst du einfach dazu sagen?
Also für mich ist Erleuchtung genau das, was ich den Menschen anrate, nicht als Ziel zu haben. Weil ich merke immer wieder, dass wenn man sich ein Ziel setzt, wovon man nicht wirklich weiß, was es bedeutet, dass man dann an seinem Ziel vorbeihuscht. Und ich sage immer, wenn man sich vorstellt, Erleuchtung wäre 1 Kilometer lang. Und die Menschen, die wir alle hier kennen und was wir unter Erleuchtung verstehen, das wäre 10 Zentimeter lang. Und lassen wir sagen, wir kennen jemanden, der diese 10 Zentimeter lange Erleuchtung hat. Und die Rest der Menschheit hat 1 Millimeter Erleuchtung erschaffen. Dann denken die Menschen natürlich, dieser Mensch mit 10 Zentimeter ist erleuchtet. Dieser Mensch weiß aber allerdings gar nicht, dass da noch fast 1 Kilometer auf ihn wartet, wo er noch entlanglaufen muss. Und deswegen sage ich immer, stell dich nicht Erleuchtung als Ziel, sondern stell dich als Ziel, dieser Mensch zu werden, den du wirklich gerne werden möchtest. Der beste Mensch, den du überhaupt sein kannst. Ein Mensch, der all seine Talente benutzt und die einsetzt für alle andere. Damit, wenn du für dich was erreicht hast und wie du das jetzt nennen möchtest, kannst du selbst entscheiden, wenn du das unbedingt Erleuchtung nennen möchtest. Kannst du das gerne. Mein Wort ist es nicht. Aber auf alle Fälle all das, was du für dich erreichst, dass du das einsetzt, damit alle anderen Menschen das mit erreichen dürfen. Das für mich ist ein Ziel. Das heißt, ich brauche meine Persönlichkeit auf alle Fälle, weil nur ich habe meinen persönlichen Weg zu gehen, damit ich überhaupt zu diesem, in Anführungsstrichen, Ziel kommen kann. Allerdings wird es nachher unpersönlich, weil ich es ja einsetzen will für alle andere, weil ich bin ja ein Teil dieses Ganzen. Ich bin ja nicht dieses, was ich nur wahrnehme als, in meinem Fall ist es dann Ria, sondern ich bin was viel Größeres und ich bin ein Teil von etwas viel Größeres zu gleicher Zeit. Und während ich Teil von diesem Ganzen bin, und Ganzen ist auch wieder so ein schwieriges Wort, weil Ganzen schließt schon ein, dass es etwas gäbe, was nicht ganz wäre. Und im Grunde genommen gibt es das nicht. So, wir sind in unserer Sprache schon immer sehr begrenzt. Deswegen bin ich auch so immer vorsichtig, mit bestimmten Worten zu benutzen. Aber während wir damit beschäftigt sind, Teil dieses Ganzen zu sein, wenn wir wirklich da ankommen, wo wir gerne ankommen würden, würden wir spüren, dass wir dieses Ganze sind. Und nicht nur Teil dieses Ganzen.
Wir sind das Ganze, also das heißt, im Grunde gibt es nur eins, das Ganze, ungeteilt. Und
ja, genau.
Die Menschen sind eigentlich nur Formen des Ganzen, unterschiedliche Formen, die sich in dem Ganzen wahrnehmen.
Ja, so kann man das ausdrücken, ja?
Aber das tägliche Erleben ist ja bei den meisten doch anders. Das Erleben ist, ich bin und du bist und der andere ist getrennt von mir.
Ja, und deswegen nehmen die Menschen sich auch die Freiheit, andere Menschen zu verletzen, wenn sie ständig dieses Gefühl, ich bin das Ganze, genauso wie ich bin Teil des Ganzen, dann würden sie sich diese Freiheit, den anderen zu verletzen, nicht nehmen, weil dann wüssten sie, wenn ich einen anderen verletze, verletze ich mich selbst ja mit. Weil das ist ja tatsächlich, was passiert. Wenn ich einen anderen verletze, verletze ich mich selbst mit.
Wie erlebst du andere Menschen? Siehst du in anderen Menschen dich selber oder sind das für dich wirklich andere Menschen?
Ich sehe in anderen Menschen eine Möglichkeit, wie ich mich manifestieren könnte. Ich kann nicht unbedingt sagen, ich sehe in anderen Menschen mich selber, weil ich auf dem Platz, wo andere stehe, in dem Sinne nicht stehe. Aber ich sehe schon, wenn ich andere Menschen anschaue, egal welcher Mensch das jetzt ist, das wäre eine mögliche Manifestation meines Selbst. Und meine Selbst meine ich jetzt diese Ich-Kraft.
Ich-Kraft, ist es das Leben, ist es das Ganze?
Ich-Kraft ist das, was ich als, ich nenne das mal die Schöpfungskraft, benennen möchte. Und die Schöpfungskraft ist die Kraft, die schöpft und die zur gleichen Zeit Schöpfung ist. So, das ist all das, auch all das, was wir gar nicht befassen können.
Du hast eben davon gesprochen, eben, dass es schön ist, wenn die Menschen leben, was für sie stimmig ist, aber gleichzeitig auch damit alle anderen unterstützen. Also es ist ja ein Begriff dafür, wie man das auch nennen könnte, wäre dienen. Also anderen Menschen
absolut
dienen, dem Ganzen dienen. Ja, kannst du was über dienen sagen?
Der Mensch ist ja auf diese Welt gekommen, um zu dienen, weil jeder Mensch nimmt ja diese Entscheidung, bevor er inkarniert, dass er auf alle Fälle dieser Welt was zu geben hat. Und das ist das Dienen. Und dass er zu gleicher Zeit was zu lernen hat, damit er besser dienen kann.
Kann man das wirklich so für alle Menschen sagen? Ist es nicht so, dass eben die Menschen sind ja sehr unterschiedlich und dem einen liegt das Dienen, dem ist es natürlich, also ich spreche jetzt zum Beispiel von mir, mir ist es ganz natürlich und ich liebe das auch und mache das gerne, aber kann es auch sein, dass es Menschen gibt, für die fühlt sich das nicht so natürlich an, die haben einfach, wie Tiere auch unterschiedlich sind, ist es bei Menschen auch so?
Also Menschen und Tieren kann man erstmal nicht vergleichen, weil das eine ganz andere Seelensebene ist. Allerdings, alle Menschen, bevor sie zur Erde kommen, entscheiden ganz deutlich, dass sie das lernen wollen, weil sie dienen wollen. Wenn sie dann auf der Erde sind und da stellt sich etwas ein, das nicht mehr dieses Ganze umfasst, sondern dass sie sich abgetrennt fühlen. Und das hat meistens zu tun mit, was sie in ihrer Kindheit erleben, weil wenn sie durch ihre Eltern unterstützt werden, diese Ganzheit fühlen zu bleiben, werden sie dieses Problem auch nicht bekommen. Aber das ist leider nur ein kleiner Teil der Menschheit, dass diese Unterstützung tatsächlich bekommt. Die meisten Menschen bekommen ja von ihren Eltern nicht Unterstützung in dem, was sie sind, sondern in dem, wovon die Eltern gerne hätten, dass diese Mensch das werden würde. Und dadurch fangen diese Menschen an, ihre eigene Wahrnehmung zu vernachlässigen, weil sie die nicht mehr vertrauen, weil sie vertrauen, im Anfang zumindest, dass das, was die Eltern sagen, das Richtige ist. Oder das, was für sie bestimmte Autoritätspersonen sagen. Und dadurch kommen sie davon ab, dass sie das, was sie sich damals entschieden haben, bevor sie in diesen Körper hineinkamen, vergessen. Wenn sie sich das erinnern könnte, und es ist ja möglich, sich das wieder zu erinnern, manchmal braucht man da ein bisschen Hilfe dabei, aber es ist möglich, sich das wieder zu erinnern, dann bemerkt man immer, dass man gekommen ist zum Dienen. Immer. Jeder einzelne Mensch, da gibt es keine Ausnahme.
Kann man sagen, das Leben oder es ereignen sich viele dramatische Sachen im Leben, wie man die ständig sieht und mitbekommt, einfach weil das Leben durch diese Menschen diese Erfahrungen machen will.
Genau. Ja. Absolut. Und dass wir, bevor wir die Entscheidung getroffen haben zu inkarnieren, den Weg mit den Ereignissen, die passieren können, damit wir das lernen, was wir uns vorgenommen haben, tatsächlich auch geschieht. Das heißt nicht unbedingt, dass exakt diese Ereignisse, die jetzt passieren, es sein sollten, es hätte auch andere sein können, falls wir einen anderen Weg gewählt hätten, weil wir können ja ständig unseren Weg nochmal wieder wählen. Aber das bleibt, dass da der Hintergrund immer da drin steckt. Das ist, was ich mir vorgenommen habe. Und bei dem, was ich mir vorgenommen habe, das steht auf dem Vordergrund, müssen bestimmte Sachen gezwungen werden, damit ich das dann auch wieder hinkomme, immer wieder. Wenn ich das jetzt ganz freiwillig mache, dann passieren Sache A. Und wenn ich das nicht freiwillig mache, dann sorgt mein inneres Wesen dafür, dass da Sachen passieren, die mich da wieder hinbringen. In der Hoffnung, dass tatsächlich die Persönlichkeit irgendwann nachgibt und es lernen will.
Es gibt eine Sache, die würde ich irgendwie ein bisschen anders formulieren oder vielleicht auch anders sehen, ich weiß es nicht. Wenn du sagst, die Menschen haben vorher schon sich entschlossen, in einer bestimmten Form auf die Welt zu kommen, das hört sich für mich wieder so an, als wäre da doch eine Trennung. Also man könnte, müsste man nicht richtig sagen, das Leben entschließt sich oder passiert in einer bestimmten Form, als einem bestimmten Mensch zu erscheinen.
Ja und nein, weil dann nimmt man trotzdem es weg, dass wir in unsere Schöpfung entschieden haben, auch diese Trennung zu erleben. Weil wir haben ja wirklich entschieden, dass wir diese Trennung erleben wollen, um etwas Bestimmtes zu erleben und zu entwickeln. Und das geht nicht, wenn wir dieses Gefühl von Trennung und Einssein zu gleicher Zeit spüren können. Und deswegen auch schon in der geistigen Welt, um es mal so zu nennen, weil ich meine, wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir schon in Trennung. Wir sprechen leider nicht in Einheit, das haben wir noch nicht geschafft, weil dann reden wir gar nicht mehr. So, wir sprechen in Trennung. In dem Moment, dass wir in Trennung sprechen, müssen wir Worte benutzen und Ebenen benutzen, die wir mit unserem getrennten Verstand verstehen. Und in dem Fall ist jeder einzelne Mensch, der auf der Erde auf zwei Beinen rumläuft, auch zu gleicher Zeit in seiner Einheit eine abgetrennte Entscheidung, würde ich fast sagen. Und das entscheidet tatsächlich aus freiem Wille, das so machen zu wollen. In der Trennung. Damit es wieder eins sein kann. Ja, wir kommen ja auf die Erde, um tatsächlich durch Bewusstsein diese Nicht-Dualität spüren zu können. Aber dafür müssen wir sie erst spüren können. Anders hätte die ganze Inkarnation ja überhaupt keinen Sinn. Da bräuchten wir ja gar nicht zu inkarnieren. Wenn wir dieses Einssein total erleben, die ganze Zeit, sind wir nicht mehr hier. Dann sind wir aufgelöst.
Dann ist nur die Form da, der Körper vielleicht, aber dann besteht keine Identifikation mehr, dann spielt
dann ist auch,
Leben.
Dann ist auch der Körper nicht mehr da. Wir können, wenn wir noch immer in einem Körper sind, können wir diese Ungetrenntheit leben, aber wir werden zu gleicher Zeit auch immer diese Getrenntheit leben. Das geht nicht anders. Das geht erst, wenn wir keinen Körper mehr haben. Und wir haben entschieden, als göttliche Schöpfungskraft, das noch zu leben, weil wir wollen erleben, wie wir uns alles manifestieren können, was alles mit uns möglich ist. Das ist eine deutliche Entscheidung dieser Einheit gewesen, zu schauen, in wie viele Formen es sich manifestieren kann und Zeit verliert.
Was ist es, was ich entscheiden kann? Also, oder wenn du sagst wir oder ich, was ist das? Was ist der Kern? Was ist die Essenz?
Das ist das Ich und das Ist es eins. Also das Ich ist nicht Ria oder Devaseto oder Annika oder das Ich ist Punkt. Und wenn das Ich sich entscheidet, sich zu, ich nenne das mal, verdichten, um irgendetwas zu erleben, dann fühlt es sich an, weil es ein Teil davon inkarniert in einem Körper, in physische Materie, da fühlt es sich an als wie Trennung.
Und es fühlt sich so lange an, bis die Identifikation wegfällt, bis nur noch Einheit gespürt wird.
Bis es versteht, sage ich mal. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Identifikation, weil ich habe so viele Menschen erlebt in meinem Leben, die von sich behauptet haben, dass sie dieses Einssein leben und die sich dann wieder mit einem anderen Begriff identifizieren und sich dadurch wieder abtrennen. Weil dann kommt bei mir so, sie erzählen mir dann, wie unglaublich viel Glück sie da erleben, wenn sie in dieser Einheit sind. Und das stimmt einfach nicht. In dieser Einheit ist dieses Gefühl von Glück ist gar nicht da, weil Glück ist eine Form von Emotion. Und es gibt in diesem Einssein überhaupt keine Emotionen. Das Einzige, was man vielleicht damit unter Worten bringen könnte, wäre zu sagen von Ruhe. Es ist eine absolute Ruhe. Viel mehr kann man dazu gar nicht erstmal sagen.
Du kannst es sagen, weil du es so erlebst?
Ja.
Wobei man auch die Möglichkeit offen lassen könnte, dass andere Menschen es anders erleben.
Ja, klar. Aber ich kann zwar sehen, wenn jemand sagt, oh, that's bliss, das ist absolutes Glück, dann kann ich allerdings schon sehen, wo sie stehen und dass sie nicht in dieser Einheit stehen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bis jetzt noch keinem Menschen persönlich begegnet, der dieses Empfinden wirklich so hatte, dass er da noch andere Worte für finden konnte.
Ja, wie man andere Menschen erlebt, hängt meiner Meinung nach ja auch sehr damit zusammen, wie in Resonanz man mit ihnen ist. Ne? Also, Menschen werden, auch spirituelle Lehrer werden ja von unterschiedlichen Menschen ganz anders erlebt. Für den einen ist jemand 100% authentisch und für jemand anders überhaupt nicht. Ne? Von daher hat sich bei mir die Meinung gefestigt, es ist ein Resonanzphänomen, wie man jemand anders erlebt.
Teilweise ist es ein Resonanzphänomen, teilweise hat es auch mit dem Willen zu tun. Was will man wahrnehmen? Ist man bereit, sich selbst auf den Spiegel zu sehen? Was nicht immer bequem ist? Ja, ist man bereit, wenn man jemand anschaut, um bewertungslos zu schauen, was tut es mit mir? Und ist es mir vielleicht unbequem, deswegen lege ich jetzt doch mal eine Meinung fest. Es ist nicht nur ein Resonanzphänomen meiner Sichtweise nach, sondern es hat sehr viel zu tun mit, wozu bin ich bereit? Bin ich bereit, eventuell all das, was ich je für wahr genommen habe, fallen zu lassen? Oder muss ich unbedingt an dem, woran ich bis jetzt geglaubt habe, muss ich das unbedingt festhalten?
Und diese Bereitschaft ist eine Gnade, weil ich kann sie ja nicht erzwingen.
Nee. Aber davon hängt natürlich eine ganze Menge ab, wie Menschen nicht unbedingt andere Menschen wahrnehmen, aber teilweise sogar das. aber vor allem, wie sie das nachher wieder weitergeben oder wiedergeben. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Okay, könnte man sagen, dein Hauptanliegen ist es, Menschen dazu zu verhelfen, ihr wirkliches Potenzial zu leben.
Ja, absolut. Und dann ist es mir egal, wie sie das nachher nennen. Weil im Grunde genommen, wenn man zu seinem eigenen Potenzial kommt, wenn man das entdeckt, kommt man genau da an, wo wir gerade über gesprochen haben. Dann ist dieses Gefühl der Einheit ist nicht zu leugnen, weil da kommt dieses Potenzial ja her. Oder vielleicht ist es sogar nicht so vermessen, um zu sagen, das ist das Gleiche. Nur anders benannt.
Was verstehst du jetzt unter Potenzial? Ist es die Möglichkeit, künstlerisch zu sein? Ist es die Möglichkeit, sehr bewusst zu leben? Ist es die Möglichkeit, total authentisch und wahrhaftig zu sein? Oder ist es alles das?
Es ist alles das und zu gleicher Zeit ist es das zu sein, wovon man spürt, das ist meine Manifestation dieser Ganzheit. So, das heißt, nehmen wir an, dass, weil man kann in einem Leben kann man nicht unbedingt alles machen, weil dafür reicht die Materie nicht aus, dass man eine bestimmte, lassen wir sagen Künstler, weil du hast das jetzt als erste benannt, so sagen wir, jemand hat jetzt künstlerische Fähigkeiten, wäre doch tatsächlich Künstler, ist da ihm gut, ist da ihm glücklich, gibt den Mitmenschen ja sehr viel, aber dieser Mensch, um das wirklich sein zu können, muss ja all den Rest verstehen. So, dieser Mensch wird auf alle Fälle ein spiritueller Mensch sein müssen. Es wird jemand sein, der sich mit der Ökologie beschäftigt und. So, der kann nicht all das andere ausschließen.
Was hindert die Menschen, ihr Potenzial zu
leben? Angst. Und unsere Gesellschaft sorgt dafür, dass diese Angst größer wird, damit die Menschen tatsächlich ihres Potenzial nicht leben. Weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die gerne Macht haben über andere Menschen. Und noch nicht entdeckt haben, dass Macht haben nicht wirklich etwas Erfüllendes ist. Dass sogar Macht haben wollen, wieder aus dieser gleichen Angst hervorkommt.
Sprichst du jetzt über Politiker zum Beispiel oder Wirtschaftsbosse oder...
Über alle, uneingeschränkt. Das ist leider nämlich so, dass die meisten Menschen schon sehr, sehr früh in ihrer Kindheit mit Angst konfrontiert werden. Entweder weil, wenn das Kind geboren wird, die Beziehung zwischen Vater und Mutter nicht gut ist oder Arzt, der entbindet oder die Ärztin oder Hebamme nicht wirklich bei der Sache ist und nicht wirklich Interesse zeigt oder weil gerade niemand dabei ist und die Mutter, das ist vielleicht ein erstes Kind und die Mutter hat total viel Angst während der Entbindung und hat gerade nicht die Möglichkeit, ein Telefon zu benutzen und. Es ist meistens so, dass die meisten Menschen die Angst schon sehr früh lernen und nicht sehr früh lernen, Vertrauen zu haben, sondern im Gegenteil. Die meisten Menschen lernen sehr früh, davon abzukommen und dann kommen sie auch von ihrem Potenzial ab, weil dann bemerken sie gar nicht mehr, dass sie die Kraft trotzdem in sich tragen, egal was da jetzt passiert ist.
Was hilft es oder was ist dabei hilfreich, das eigene Potenzial zu leben? Also jemand, der dazu ermutigt wie du oder bestimmte Techniken oder ist es für jeden Menschen anders?
Es kann schon sein, dass bestimmte Techniken dabei helfen, zweifellos. Allerdings ist es für den meisten Menschen doch notwendig, einen ganz persönlichen Ansatz zu bekommen, weil jeder Mensch eine ganz eigene Art hat, um das, was er sehen könnte, nicht mehr zu sehen.
Also die Blockierung ist bei jedem Menschen anders.
Ja, ja. Und der Form, wie er diese Blockierung aufheben kann, nochmal anders.
Ist Meditation immer hilfreich?
Ich kann nicht sagen immer, aber Meditation kann hilfreich sein. Aber ich merke, dass es sehr unterschiedlich ist bei den Menschen. Es gibt Menschen, die sind sehr selbstständig. Und dann ist Meditation tatsächlich ein Mittel, wo sie zu sich selbst kommen und auch Erkenntnisse bekommen innerlich. Aber es gibt sehr viele Menschen, die als einzige gute Wirkung der Meditation eine innerliche Ruhe bekommen, aber nicht unbedingt weiterkommen und aus ihrer Blockade herauskommen. Ich kenne viele Menschen, die seit 20 oder 40 Jahren sogar meditieren und nicht wirklich einen Schritt weitergekommen sind, außer dass sie nicht ausrasten. Und das ist für mich für so eine intensive Arbeit ein bisschen wenig Ergebnis. Weil diese Menschen hätten für ihre Umwelt viel mehr bedeuten können. Aber das sind Menschen, die verlieren sich so sehr in der Meditation, dass sie dadurch sogar egozentrisch werden. Und das ist eine Gefahr für viele Menschen bei Meditation, wenn sie nur Meditation sehen als das Einzige, was das Mittel ist, was sie dahin helfen kann.
Was verstehst du unter Meditation? Also die Augen schließen, nach innen schauen? Oder?
Das ist für die meisten Menschen. Für mich ist Meditation ganz bewusst Bewusstsein. So nicht nur Bewusstsein, sondern sich Bewusstsein, dass man bewusst ist. Und dann ist es egal, ob man mit den Augen zu sich zurückzieht oder dass man die Teller wäscht oder sein Kind wickelt.
Ja, interessant. Ich habe von dir gelesen, dass du quasi keine Muttersprache mehr hast. Du kommst eigentlich aus Holland und aber sprichst jetzt nicht mehr Holländisch, sondern in allen anderen möglichen Sprachen. Und wie denkst du? In welcher Sprache?
Ich denke auf Spengleutsch. So, ich denke auf Spanisch, Englisch und Deutsch, abhängig von der Situation, das Moment, das Thema. Und so träume ich und so rechne ich.
Und da entsteht kein Durcheinander?
Meistens nicht. Ich kann nicht sagen nie, aber meistens nicht. Meistens habe ich das ziemlich gut im Griff. Manchmal, wenn ich gerade von Land zu Land wechsle, so jetzt bin ich ja gerade seit einer Woche in Deutschland und komme aus Spanien. Ich habe natürlich das Vorteil, dass ich zu Hause mit meinem Mann, der Deutscher ist, sehr viel Deutsch spreche, dass ich da dann die deutsche Sprache doch immer präsent habe. Aber ich merke schon, wenn ich von Spanien nach Deutschland komme, dass es mir manchmal ein bisschen schwer fällt, nur auf Deutsch weiterzudenken, dass manche Sachen kommen mir dann leichter auf Spanisch und das nach einer Weile ist es dann wieder weg. Ich werde jetzt ja noch 2 Monate in Deutschland sein und dann komme ich wieder nach Spanien und dann habe ich es umgekehrt. Aber ich habe mit meiner Töchter spreche ich Spanisch, mit meinem Mann spreche ich Deutsch, mit meiner Schwester und viele Schüler spreche ich Englisch. So, ich bleibe ständig in der Übung. Und das ist natürlich sehr hilfreich.
Wenn du zu Hause sagst, ist das da Ibiza?
Ibiza ist zu Hause, ja.
Also da lebst du oder die meiste Zeit?
Ja, das traue ich mir nochmal nicht so zu sagen, weil es gibt Jahre, dann bin ich nochmal keine 6 Monate auf der Insel, aber es ist mein wirklicher Wohnsitz. Da wohne ich seit 35 Jahren und das ist echt mein Zuhause. Aber ich bin manchmal so viel unterwegs, dass ich nochmal nicht an die 6 Monate zu Hause sein komme.
Wie sehen deine Gruppen oder ich weiß nicht, nennst du es Gruppen, nennst du es Retreats, Kurse, wie sehen die aus?
Das ist total unterschiedlich. Ich habe kleinere Seminare, größere Seminare, ich habe Retreats. Manche sind einen Tag, manche sind eine Woche. Das ist alles sehr unterschiedlich. Das ist nach dem Bedürfnis der Menschen. Das hat auch was zu tun mit der finanziellen Möglichkeiten. Viele Menschen heutzutage sind sehr im Eile, so haben nicht viel Zeit, haben ständig allerlei andere wichtige Sachen, die sie auch noch machen wollen. Und ich merke deswegen, dass meine Seminare, die früher 3 Tage waren, die versuche ich jetzt in einem zu packen. Mache es dann meistens in 2 Teile. So, die Seminare sind dann sehr, sehr, sehr intensiv. Also es ist ein bisschen unterschiedlich.
Wem würdest du empfehlen, in deine Seminare zu kommen? Also jemand, der schon das Gefühl hat, da ist eigentlich mehr, ich möchte irgendwie mehr oder anders leben, oder ich möchte jemand, der das Bedürfnis hat, ich möchte mehr das große Ganze fühlen, ich möchte mich im Grunde da drin irgendwie auflösen. Ja, wer ist richtig bei dir?
Bei mir sind alle Menschen richtig, die sich bewusst sind, ja, dass es mehr gibt, dass das, was sie jetzt gerade leben, dass es beschränkt ist und dass da viel mehr möglich ist. Es sind alle Menschen, die allerdings die Bereitschaft mitbringen müssen, dass sich dann Änderungen vortut und dass diese Änderung auch notwendig ist, dass es ohne Änderung nicht mehr gibt. Mehr gibt es nur, wenn es Änderungen gibt. Und mehr ist dann auch ein subjektiver Begriff, weil mehr muss nicht unbedingt mehr sein, sondern anders. Und das können Menschen sein, die schon seit Jahren an sich gearbeitet haben und schon sehr viel ausprobiert haben und bei vielen Meister waren und zig Bücher gelesen haben. Und es können Menschen sein, die ganz neu sich plötzlich das Wort spirituell mal unter die Lupe genommen haben und denken, oh, vielleicht ist das doch was für mich. Weil im Grunde genommen ist spirituell nichts anderes als geistig. Und Menschen sind ja geistig, das sind ja alle Menschen. Nur wir haben unter spirituell, verstehen wir Menschen, die bewusst in diese Geistigkeit sich entwickeln wollen. Da haben wir so einen Wertbegriff daraus gemacht. Ich möchte diesen Wertbegriff wieder ein bisschen entwerten, weil im Grunde genommen ist ja jeder Mensch spirituell. Ich sage nur, damit andere Menschen sich miteinander auch verstehen können mit diesem gleichen Wort, okay, so jemand ist spirituell, wenn er das bewusst möchte. Das heißt noch nicht, dass jemand, der jetzt einen ganzen Bücherschrank voll hat mit allermeisten, die es ein bisschen gibt, und er hat die Bücher auch alle durchgelesen und alle durchgearbeitet. Aber wenn dieser Mensch denkt, dass er deswegen ein bisschen mehr ist, als all die Menschen, die es alles nicht getan haben, ist dieser Mensch für mich in diesem, lassen wir sagen, Volksmundbegriff spirituell, nicht spirituell. Dieser Mensch ist für mich in diese Ego-Falle gefallen, ist genau das Gegenteil. Während dieser Mensch, der noch von gar nichts weiß, der jedes Wort nachfragen muss, was bedeutet dies, was bedeutet das, aber interessiert ist und mit Demut kommt und ja, sich hingeben möchte an das, was er spürt, als ich nenne das mal jetzt göttliche Kraft. Das für mich ist ein spiritueller Mensch. Jemand, der wirklich bereit ist zu lernen. Jemand, der nicht mehr bereit ist zu lernen. Jemand, der zu mir sagt, von ja, ich habe schon alles gemacht, ich brauche nichts mehr zu lernen. Dann denke ich, ups. Und dieser letzte Mensch, den würde es zwar sehr gut tun, um zu mir zu kommen, aber der wird wahrscheinlich auch nicht kommen.
Du hast ein Buch geschrieben mit einem bisschen provokanten Titel. Vielleicht kannst du es selber nennen und drüber sprechen.
Meisterin im Minirock. Genau. Und ich habe das Buch Meisterin im Minirock genannt, weil man mich in 1993 zur Meisterin benannt hat. Und die meisten Menschen werden jetzt denken, wow, das ist ganz toll. Und ich konnte nicht sagen, das ist ganz toll. Ich fand es eine riesen Herausforderung, weil ich mich von Anfang an vorgenommen habe, ich werde das, was ich weiß und was ich lerne und wieder weiß, alles mit den Menschen teilen, dass, damit jeder da was von hat. Und jetzt plötzlich zum Meister benannt zu werden und damit sich irgendwie von den anderen unterscheiden zu müssen, das war mir unangenehm. Und mir ist geraten worden, tatsächlich in eine Art von Mönchgeschichte einzutreten. Also das heißt nicht, dass ich jetzt ein buddhistischer Mönch werden sollte oder Nonne, sondern mehr von mich mit der Kleidung zu unterscheiden, sodass ich sichtbar wurde, weil es würde mir das Leben deutlich einfacher machen. Und dann habe ich gesagt, nee, weil dann sondere ich mich so ab, dann ist es für die Menschen so deutlich sichtbar, dass ich anders bin oder von ihrer Sichtweise aus bin ich dann anders. Es ist dann nicht sehr überzeugend, wenn ich sage, das kann jeder. Weil jeder kann es ja tatsächlich. Er muss es nur wollen. Und deswegen habe ich dann gesagt, nein, ich bleibe dieser Mensch, die ich bin, mit meinem Stil, sage ich mal, Stil jetzt in ganz dicke Anführungsstriche, weil ich habe nicht unbedingt jetzt ein ausgeprägtes Stil und trotzdem ist es ganz deutlich meins oder nicht meins. Und ein Teil davon ist, dass ich nicht 60 Jahre immer noch einen Minirock trage. Und wenn ich irgendwo jetzt einen Vortrag gebe oder eine Konferenz und dann werde ich angekündigt als Gott weiß, dann wird immer so ein ganzes großes Tralala darum herum gemacht und es kann dann zwar alles stimmen, aber es wird dann sehr oft getan, um den Menschen damit zu beeindrucken, weil das ist dann ein guter Werbespruch. Und dann komme ich daran und dann tue ich ganz oft, wie mehr Tralala darum gemacht worden ist, wie deutlich es für mich ist, jetzt ziehe ich heute Abend meinen Minirock an und bin sehr farbig angezogen und nicht nochmal in einem Minirock, der dann braun ist mit braunen Strümpfen und braune Pullover, sondern dann gehe ich recht farbig und sichtbar in Minirock, sodass es für die Menschen erstmal schockierend ist von, so sieht doch ein Meister nicht aus. Sodass ich diese Idee von, wie ein Meister auszusehen hat, erstmal sprenge. Und deswegen habe ich mein Buch auch so genannt und fange auch an, in meinem Buch eine Erfahrung mit den Menschen zu teilen, wie mir das mal gegangen ist. Und das war ja in Madrid. Und das beschreibe ich ja dann, diesen ganzen Vorgang in meinem Buch, wie das dann war. Und wie sich das dann schnell änderte. Dass Menschen erst, oder dass es immer dann Menschen gibt, die mich auch deutlich herausfordern wollen und versuchen wollen, mich irgendwie zu verunsichern. Aber dass das dann doch nicht wirklich passiert. Und wenn jemand, so wie ich, dann genau darüber redet, wo es übergeht und den Menschen berührt, deutlich in ihrem Herz, dass die Menschen dann sofort dabei sind und vergessen, ob ich jetzt einen Minirock anhabe oder ein safranfarbiger Kaftan oder ein weißes Gewand oder Glitzerleggings. Das ist dann total unwichtig geworden, weil es da nicht mehr umgeht.
Was macht es, dass die Menschen berührt sind?
Was macht es, dass die Menschen berührt sind? Weil man sie anspricht in ihrem inneren Wesen, weil sie bemerke, dass sie gesehen werden. Weil man nicht nur über seine eigene Erfahrung erzählt und die, ich sage mal in Anführungsstrichen, loswerden will, sondern weil man erst spürt, welche Menschen habe ich jetzt hier vor mir, was für gemeinsame Nenner haben sie, um den anzusprechen. Dass es jeder einzelne Mensch für sich berührt, so jeder einzelne Mensch fühlt sich dann gesehen, weil ich tatsächlich jeder einzelne Mensch in ihrem inneren Wesen auch in diesem kurzen Moment gesehen habe und spüre, das ist, was sie jetzt brauchen. Und es kann sein, dass es was ganz anderes ist, was ich mir vielleicht am ersten Moment vorgenommen hatte. Ich habe normalerweise deswegen auch nur einen Titel, so wie ich dir auch geschrieben habe, wenn wir das Interview machen würden und du mir gefragt hast, worüber möchtest du reden, dass ich dir gesagt habe, was du möchtest, weil was ist in dem Moment wichtig? Das merken wir in dem Moment und dann sprechen wir das Moment an und nicht was anderes. Weil wenn man da was plant, vielleicht berührt es dann niemand mehr. Und dann ist es für mich totale Verschwendung. Weil wenn ich mit dir rede und Menschen werden das nachher sich anschauen und nach 5 Minuten denken, so, ich habe gar keine Lust mehr, das anzusehen, dann haben wir diese Arbeit umsonst gemacht. Und das wäre einfach schade. Weil wir wollen sich ja was geben.
Meine Erfahrung ist, da ja nichts getrennt ist, dass genau die Menschen, die das sehen werden, schon da sind, schon dabei sind. Also jetzt nicht rein praktisch, sondern das spielt alles zusammen. Es kommen genau die Worte, die dann die Menschen ansprechen oder nicht ansprechen. Das passiert einfach so, weil es einfach keine Trennung gibt.
Ja, absolut. Und weil es auch keine Zeit gibt, nicht in wirklichem Bewusstsein. So, es läuft auch nicht über Zeit.
Eine Sache interessiert mich persönlich auch. Du lebst auf Ibiza oder bist lange, mehrere Monate im Jahr in Ibiza. Du hast davon gesprochen, dass du in Madrid eine Veranstaltung hattest.
Mehr als eine, das waren bestimmt 100.
Ja, okay, umso besser. Wie siehst du einen Unterschied in den spirituellen Tendenzen, wie sich das äußert, zum Beispiel in Spanien und in Deutschland oder in Mitteleuropa?
Ja, und auch da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Ich merke, in Spanien, wenn Menschen kommen, sind sie sofort auch offen. So, wenn Menschen in Spanien zu einem Vortrag kommen oder auch zu einem Seminar, dann sind sie von vorne hinein, kommen sie mit der Idee, ich vertraue diesen Menschen und ich versuche mich hinzugeben, soweit sie das dann können in ihrem Selbst. Aber das hat dann nicht unbedingt etwas zu tun mit dem Menschen, der diesen Vortrag oder dieses Seminar gibt. In Deutschland ist es anders. In Deutschland sind sehr viele Menschen doch erst misstrauisch. Und das hat deutlich mit dem Volk zu tun. Ich merke, in Portugal ist es nochmal anders. In Portugal sind die Menschen noch vertrauensvoller. Da sind es fast wie kleine Kinder, noch so total wertungslos. Und mit voller Enthusiasmus, die muss man dann auch manchmal ein bisschen bremsen, um sie wieder zurückzuholen, wofür wir eigentlich da sind. Und dass es nicht nur Spielen miteinander ist, sondern dass wir doch auch ein bisschen tiefer gehen. Allerdings muss ich sagen, wenn ich in Deutschland ein Seminar gebe, kann es sein, dass ich das gleiche Seminar viel schneller, viel tiefer geben kann, als wieder in Spanien. Da kann es sein, dass sie zwar sehr hingebungsvoll sind, aber dass sie zu dieser Tiefe nicht so ganz direkt kommen, dass das mehr braucht, weil sie schneller abgelenkt sind. Das jetzt mal, um diese drei Länder nebeneinander zu stellen. Ich könnte natürlich noch die Schweiz nehmen, Österreich, die Holländer, die Amerikaner, die Engländer, die Finnländer. Muss nicht unbedingt sein, aber es ist schon deutlich, dass jedes Land so Stärken und Schwächen hat, wo man mitarbeiten muss. Was auch nicht immer einfach ist, wenn man selber voller Enthusiasmus kommt und dann plötzlich einen Saal hat mit, ich sage mal, 25 Menschen vor sich und man sieht da drei Gesichter, die ganz hingebungsvoll und vertrauensvoll einem anschauen und die anderen sitzen alle mit den Armen übereinander, die Beine übereinander und sitzen so von, naja, lass jetzt mal kommen und wir schauen jetzt mal. So, dann, wenn man sich noch nicht so wohl fühlt in sich selbst, ist das schon eine große Herausforderung. Ich merke das bei Menschen, die ich ausbilde und dann anfange, Seminare zu geben, obwohl es Menschen sind, die in diesem Land groß geworden sind und die das immer schon so gelebt haben, die da gelernt haben, mit umzugehen. Ich merke, für sie ist das, wenn sie noch so ein bisschen wackelig in sich selbst stehen und noch nicht so ganz überzeugt sind, dass sie das Richtige machen werden, für diese Menschen ist es nicht immer so einfach.
Aber du bewertest es auch nicht. Du nimmst es einfach an, wie es ist, wie die Menschen dir gegenübertreten und reagierst darauf.
Ja, genau. Ja, weil es ist so, wie es ist. Diese Menschen sind so, andere Menschen sind anders. Das hat seine Gründe, das hat seine Geschichte. Frauen sind anders als Männer, das hat auch seine Geschichte. Es ist, wie es ist. Wir arbeiten mit dem, was ist. Und wir versuchen dann nicht jetzt, es auch anders sehen zu wollen. So ist, wie es ist. Und von da aus gehen wir dann weiter.
Du hast zum Anfang im Interview schon mal eine Bemerkung gemacht, Tiere und Menschen kann man nicht vergleichen. Aber ja, ich möchte speziell was zu den Tieren wissen, beziehungsweise von dir hören. Ich habe mitbekommen, dass du zum Beispiel eine besondere Beziehung zu Pferden hast. Ja, wie kannst du was reden über deine Beziehung zu Tieren und über die Unterschiede im Wesen von Menschen und Tieren?
Also, so wie ich höre an deine Frage, hast du mein Buch hier schon gelesen. So, und dann hast du auch gelesen, diese, wo ich zurückgeschaut habe, soweit ich persönlich zurückschauen kann, und wo die Schöpfung entstanden ist. So, und da möchte ich dann ein kleines Stückchen Schöpfungsgeschichte, so wie ich sie gesehen habe, erzählen. Und ich habe da gesehen, dass wir als Mensch gewählt haben, um das, was wir unbedingt in uns entwickeln möchten, als positive Eigenschaften, dass wir da das Tierreich geschöpft haben, sage ich jetzt mal. Ich meine, jetzt hört es sich fast an, ob hätte der Mensch das Tierreich erschöpft. So ist es natürlich nicht unbedingt. Das Ich, diese Ich-Kraft, diese Totalität hat sich vorgenommen, ich manifestiere mich jetzt einerseits als Menschheit und andererseits als Tierreich, natürlich auch als Pflanzenreich und, aber jetzt mal als Tierreich. Und darin spiegele ich Eigenschaften ab, die wir als Mensch lernen können und auch sollen. Damit wir als Mensch ein, lassen wir sagen, angenehmer Naturkreatur werden oder sein können. Und so haben wir den Adler mit seinem weiten Blick, so haben wir den Löwe mit seinem Mut. Das heißt, ein Löwe ist ängstlich, ja, weil man kann nur Mut haben, wenn man ängstlich ist. Wenn man nicht ängstlich ist, braucht man auch keinen Mut. Dann ist man einfach angstfrei, dann hat man mit Mut nicht mehr zu tun. Das ist wichtig, diese kleine Differenz. Dafür hat man Pferde, diese noble Geschöpfe und. Ich will jetzt nicht alle Tierensorte zusammennehmen. Und da kommen wir auch dran, dass Menschen und Tiere sind unterschiedlich, weil bei den Menschen hat jeder einzelne Mensch die Möglichkeit, das als eine ganz eigene Form zu manifestieren. Während die Tiere, die nehmen das mehr als Seele pro Rasse. So, die Pferde sind eine Seele, die haben die Pferdeseele. Die Katzen haben die Katzeseele. Die Hunde haben die Hundeseele. Und. Und deswegen ist es auch nicht, dass man als Mensch, aus menschlicher Seele, sage ich dann jetzt mal, in einem Tier inkarniert. Weil dann müsste man schon in eine ganze Tierseele inkarnieren. Das würde heißen, dass wenn ich als Tier inkarnieren möchte, dann wäre ich, und ich nenne mal, ich würde Hund werden wollen, dann werde ich Tausende von Hunde sein zu gleicher Zeit. Das tut ein Mensch einfach nicht. Aber die Tiere, die sind da, damit wir sie wieder in unseren Menschen Menschheitsgeschichte, sage ich jetzt mal, weil es ist ein bisschen schwierig, da ein richtiges Wort für zu finden, in unserem Menschenleben und unserem Menschenbewusstsein aufzunehmen. So, wir nehmen, deswegen haben wir Haustiere zum Beispiel, deswegen lernen wir auch, gerecht mit den Tieren umzugehen und nicht das, was in der Vergangenheit viel zu oft passiert ist und leider immer natürlich noch passiert, dass Tieren in Gefangenschaft auf nicht artgerechte Weise gehalten werden. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir den Tieren ein Vergnügen bereiten mit dem Kontakt mit den Menschen, dass sie das angenehm finden. Dann können wir ihre Eigenschaft von innen lernen und sie können wieder aufgenommen werden in diese Totalität, die das Menschenreich ist da einfach was reicher, würde ich fast sagen. Während die Tiere, die leben mehr in so einer abgetrennten Welt. Die haben nur ihres. Und die sind viel mehr ihre Instinkte, ihre Impulsivität zu folgen und habe nicht diese selbstständige Wahl von jetzt mache ich es mal ganz anders. Während wir können das. Wir haben diese Wahl. Aber wenn wir uns jetzt nicht vergleichen mit den Tieren, sondern uns auch nicht da drüber stellen, weil das dürfen wir auch nicht, weil wir wissen gar nicht, wo wir stehen in der Schöpfung, welche Wichtigkeitsgrad wir da einnehmen. Wir können nur das spüren, was wir spüren. Aber wenn wir anfangen zu denken und uns irgendwie drüber zu stellen, maßen wir uns etwas an, was wir nicht wirklich fühlen. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jemals gefühlt habe, dass ich der Tierwelt oder andere Teile der Natur überlegen wäre, kann ich nicht sagen. Weil ich habe es unglaublich nötig, dass diese Natur in ihrer Form besteht. Und ich kann nur nachempfinden, dass der Mensch eine ganze Menge davon zerstört, was wir aber dringend brauchen. So überlegen sind wir nicht. Und dann können wir diese Natur, in diesem Fall die Tiere, beobachten und ihre Verhaltensweise beobachten und davon eine ganze Menge lernen. Und ich habe in meinem Buch die Pferde genommen, weil es bei den Pferden sehr offensichtlich ist. Die Pferde lassen sich ganz einfach beobachten, weil sie besonders die Pferde, die ich genommen habe, weil die ja in Herdeverbände noch leben, das sind ja die Islandpferde, die leben ja noch am meisten getreu an in der Wildnis leben. Und es gibt sogar ganze Plätze in der Welt, wo sie tatsächlich wie wild leben. Es gibt Teile in Holland, wo sie wirklich Inseln ganz für sich haben. In Island selber leben sie ja einen Großteil des Jahres vollständig wild. Die Herden mischen sich dann auch. Und da kann man gut beobachten, wie so ein Tier in seinem Wesen wirklich lebt. Und dann kann man davon lernen, was wir als Mensch uns anmaßen zu wissen, und dann sehen, dass es ganz anders gehen könnte. Weil so wie wir uns anmaßen, haben wir jetzt mittlerweile auch gesehen, dass dadurch eine ganze Menge verkehrt geht. Dass wir nicht in Frieden und Harmonie miteinander zusammenleben. Die wenigste. So, wir machen da deutlich große Fehler. Und wenn wir das Tierreich beobachten, könnten wir ganz viel davon lernen. Besonders, wenn wir jede einzelne Spezie auf sich beobachten.
Ja, die Tiere haben eine bestimmte Natur, aus der sie nicht raus können. Aber der Mensch hat ein Riesenpotenzial. Er kann Qualitäten und von vielen verschiedenen Tieren haben. Oder sich in die eine Richtung oder in die andere bewegen.
Ja. Ja. Ja.
Wie ist es für dich, Fleisch zu essen? Also,
ich esse normalerweise kein Fleisch. Ich esse nur Fleisch, wenn ich in eine Situation komme, wo ich Menschen schwer verletzen würde, wenn ich es nicht essen würde. Aber normalerweise, wenn ich die Wahl habe, esse ich kein Fleisch.
Kannst du darüber sprechen? Was empfindest du da oder was bewegt dich dazu?
Also für mich ist es nicht nötig, dass wir andere Lebewesen Leid zufügen, wenn es so viel anderes gibt, was wir essen können, womit wir kein Leid verursachen. Ich finde es auch nicht richtig, dass wir eine ganze Menge Salatpflänzchen abschneiden und dann die Hälfte davon verwelkt. Das finde ich genauso verkehrt. Oder wenn ich sehe im Sommer, dass es immer wieder diese totale Butterbergen gibt oder Tomatenbergen, was alles einfach vernichtet wird, damit der Preis erhalten bleibt. Solche Sachen, das ist genauso Leben vernichten. Oder Leben auch züchten, wieder zum Vernichten, das gar nicht nötig ist. Jetzt gibt es, wenn ich zum Beispiel denke an Island oder auch die ganze Inuits, da gibt es eine ganz andere Lebensform, da wächst ja nichts. Das sind Menschen, die müssen einfach Fleisch oder Fisch essen. Und es ist total angemessen. Ja? Für mich ist es nicht im Prinzip so, dass ich sage, man darf kein Fleisch und man darf kein Fisch essen. Ich persönlich halte nichts von man darf oder man darf nicht. Man muss spüren, was ist für mich das Beste und was ist gerecht. Und wenn ich jetzt deutlich merke, dass ich sehr, sehr krank bin und das Einzige, was mich noch so ein bisschen hochhält, ist Tiernahrung, also tierische Nahrung. Und ich spüre, dass mein Wesen, mein Leben auf Erde für meine Mitmenschen noch wichtig ist. Ich habe noch deutlich was zu geben. Dann habe ich nichts dagegen, dass jemand sich entscheidet, ich möchte jetzt unbedingt Fleisch essen. Prima. Aber nehmen wir zunächst Fleisch von Tieren, die mehr oder weniger, aber vor allem mehr, in artgerechter Haltung gehalten worden sind. Und nicht Massentierhaltung, sodass wir von vornherein schon als Mensch eine nicht zumutbare Situation kreiert haben und dann versuchen, das auszublenden, nicht mehr darüber nachzudenken, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, dass wir tatsächlich ein Tier essen. Ich finde es wichtig, wenn man sich entscheidet, dass man Tier ist, dass man sich bewusst ist, dass man ein Tier ist. Und dass es dann nicht so ist, wenn jetzt jemand Lammfleisch isst und dann kommt so ein kleines Kind und sagt, du isst Lammfleisch, ein kleines Lamm, das ist doch total schrecklich. Dass so ein Mensch dann sagt, du, halt jetzt mal deinen Mund, ich möchte da nicht über nachdenken müssen, ich will das jetzt nur essen. Das ist nicht in Ordnung. Man muss sich schon bewusst sein, das habe ich jetzt gemacht und für mich ist das in Ordnung. Und dann ist es auch in Ordnung, da kann ich total mit mitgehen. Aber wo ich nicht mit mitgehen kann, ist, wenn Menschen in dem Supermarkt ihr mariniertes Fleisch schon in allerlei mögliche Farben einkaufen. Und das passiert natürlich vor allem bei dieser großen Lebensmittel-Supermarktkette, dass es nicht mehr aussieht nach Fleisch. Sie überlegen sich überhaupt nicht mehr, was sie da tun. Und es muss auch noch billig sein. Und dabei in Kauf nehmen, dass, wenn sie Fisch kaufen, dass die Meere dadurch verseucht werden, weil da so viel Chemie reingekippt wird, damit wir überhaupt die Menge Fisch rausholen können, die wir haben wollen. Und das mit den Tieren am Lande ist das natürlich genau das Gleiche. Und dann sage ich, nee, da sind wir ganz, auch ein ganz verkehrter Weg. Weil dann tun wir genau das Gegenteil mit den Tieren, wo wir gerade vorher über gesprochen haben. Dann sind wir beschäftigt, mit unseren negativen Qualitäten zu benachdrücken und nicht von den Tieren zu lernen. Dann werden wir nicht zum Tier. Dann werden wir zu der tiefsten Perversion von was ein Menschenwesen sein kann. Aber bei mir gibt es kein Verbot, Fleisch und Fisch zu essen. Ich sage nur, wir können es uns als Mensch nicht leisten, um Tieren zu essen, die aus Massentierhaltung kommen. Und dann können wir ruhig verzichten auf 5-mal in der Woche Fleisch essen und tun es jetzt nur noch 2-mal. Dafür aber von Tieren, die ein glückliches, in Anführungsstrichen glückliches, weil wer weiß das schon. Ja? Also ich kann es bei den meisten Tieren sehen, aber das können die meisten Menschen ja nicht, die müssen es da mal glauben. Aber die dann zunächst mehr oder weniger artgerecht gehalten worden sind, dass man dieses Fleisch dann kauft und auf das andere Fleisch verzichtet. Und wenn wir das tun würden, verschwindet das auch. Dann geht es vom Markt. Und dann gibt es diese Art von Tierhaltung nicht mehr. Und das haben wir natürlich genau das Gleiche mit der ganzen ökologischen Produktion von Gemüse und Obst und Getreide. Das ist genau das Gleiche. Für mich ist es nicht verantwortet, um irgendetwas zu mir zu nehmen, was gegen diese ganze Natur, gegen das ganze Naturgesetz geht. Und es ist mir dann egal, ob das jetzt, ob wir jetzt über Fleisch oder Fisch reden oder über Salat kaufen von, und jetzt will ich keinen Namen nennen, von aber irgendwelche Billigsupermarktketten, die nicht biologisch sind. Und mit Bio meine ich dann das ethische Bio. Da meine ich auch keine große Supermarktkette im Bio, die die Erde nur nicht sprühen und keine Kunstdünger benutzen, aber die die Erde auch nicht zurückgeben, weil das für mich ist genauso unethisch. Wenn wir was nehmen, müssen wir was geben. Das ist das Naturgesetz. Und für mich kommt das alles in den gleichen Pott. Ob es jetzt über Fleisch oder Fisch geht oder über Bio oder nicht Bio. Das ist für mich alles das Gleiche. Das ist verantwortungsvoll umgehen mit dem, was es gibt.
Okay. Wir haben jetzt verschiedene Themen angesprochen. Gibt es noch ein Thema, was du jetzt für dich aktuell ist, wo du darüber sprechen möchtest?
Also, ja, das gibt es. Ich bin ja eine Frau und was in der spirituellen Welt ist es überwiegend ungewöhnlich, dass Frauen eine starke Rolle spielen. Es sind doch noch überwiegend die Männer. Und das Interessante ist auch immer wieder, dass wenn, das ist nicht verallgemeinend, aber die meisten Männer doch, ein Interview, Videos von mir sehen, dass da dann gesagt wird, boah, hat die Frau starke männliche Energie. Und dann denke ich immer wieder, ihr habt es immer noch nicht kapiert. Und das sind dann spirituelle Lehrer. Eine Frau hat nicht wahnsinnig viel männliche Energie, wenn sie es sich traut, ihre Stärke zu zeigen. Wenn sie nicht versucht, hinter weibliche Manierchen was anders darzustellen, als was sie wirklich ist. Und deswegen ist es vor allem auch bei mir in der letzten Zeit ein Anliegen, besonders Frauen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, weil nur wenn die Frauen wirklich ihr Platz in unserer Welt ausfüllen werden, werden die Männer ihre Angst verlieren und ihren Platz tatsächlich einnehmen, die sie wirklich einnehmen könnten. Und das ist kein Platz der Macht, die sie jetzt noch haben, sondern das ist ein Platz der Zusammenarbeit, weil wir sind beide auf unterschiedliche Art auf diese Welt gekommen und haben eine unterschiedliche Rolle zu erfüllen. Und das können wir am besten, wenn wir gemeinsam tatsächlich buchstäblich gleichberechtigt sind, aber dann kann man nicht mehr von Rechten sprechen, das ist dann natürlich. Und das wäre für mich das Einzige, was ich noch gerne gesagt hätte. Und das habe ich dann jetzt.
Ja, schön. Also auf Jetzt TV findest du auch sehr viele Frauen. Also da ist es schon so, jetzt würde ich sagen ausgeglichen, aber doch schon bald angeglichen. Und es gibt ja auch die Frauenbewegung Erwachen einer neuen Weiblichkeit, die ich gerne unterstütze. Also da in dem Bereich tut sich auch viel.
Ja, absolut. Das ist auch sehr schön. Und vielleicht darf ich es über diesen Kanal dann nochmal die Frauen zu Herzen geben, die gerne eine Frauengruppe anfangen möchte und das Gleiche tun, wo ich jetzt gerade über gesprochen habe, die können sich gerne mit mir in Verbindung setzen, weil ich unterstütze das sehr gerne. Ich gebe gerne Ideen weiter, sodass sie das machen können.
Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank, Ria.
Ich danke dir und es war ein Vergnügen, mit dir zu reden.